Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 20. Juli. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die wirtschaftliche Lage und die kommenden Parlamentswahlen in Spanien. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, Spanien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Nachdem die rechtskonservative Opposition Ende Mai die Regionalwahlen klar gewonnen hat, hat der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez das Parlament aufgelöst und die Wahlen vorgezogen. Bevor wir auf die politischen Fragen eingehen, lass uns zunächst über die Wirtschaft sprechen. Die Pandemie hatte Spanien im Jahr 2020 besonders hart getroffen. Die Lockdowns waren dort schärfer als in vielen anderen Ländern und das Ausbleiben der Touristen im Sommer 2020 hat der Wirtschaft einen weiteren Schlag versetzt. Wie steht Spanien heute wirtschaftlich da?
Klaus, Spanien holt auf. Für dieses Jahr erwarten wir für Spanien ein Wachstum der Wirtschaft von 2,2%. Deutlich besser als für die Eurozone, da rechnen wir mit 0,4%. Und deutlich besser als natürlich der Ausblick für Deutschland, wo die Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich leicht schrumpfen wird. Aber bisher ist Spanien immer noch hinterher. Es holt also nur auf. Es hat bisher die Eurozone noch nicht überholt. Vergleichen wir den aktuellen Stand, die Daten fürs erste Quartal des Jahres 2023, mit der Zeit direkt vor der Pandemie, so sehen wir, dass die spanische Wirtschaft um 0,1 Prozentpunkt knapp oberhalb des Niveaus der Zeit direkt vor der Pandemie Ende 2019 ist, während die Eurozone insgesamt dieses Vor-Pandemie-Niveau bereits um 2,2% übertrifft. Deutschland ist übrigens noch knapp hinterher. In Spanien ist bisher vor allen Dingen der private Verbrauch schwach gewesen, aber auch die Industrie, der Bau haben bisher geschwächelt, relativ zur Eurozone. Also, kurz gesagt, Spanien hinkt derzeit hinterher, ist aber dabei aufzuholen.
Nach all diesen Vergleichen, wie bewertest du die wirtschaftspolitische Bilanz des Ministerpräsidenten Sánchez?
Nun, wie der Vergleich schon nahelegt, die Bilanz ist durchwachsen. Alles in allem ist Spanien relativ zum Durchschnitt der Eurozone unter Sánchez nicht vorangekommen. Das Haushaltsdefizit ist höher als in der Eurozone und ist es auch in den vergangenen Jahren typischerweise gewesen. Sánchez ist seit Juni 2018 Ministerpräsident. Unter ihm ist es, sagen wir mal, wirklich halbwegs gelaufen, aber nicht so gut, wie es eigentlich angesichts des Potenzials Spaniens möglich gewesen wäre.
In Spanien ist die Arbeitslosigkeit mit 12,7% wesentlich höher als in allen anderen Ländern der Eurozone. Selbst in Griechenland liegt die Arbeitslosigkeit mit 10,8% mittlerweile weit unter dem spanischen Niveau. Hat die Regierung Sánchez am Arbeitsmarkt versagt?
Versagt ist ein zu starkes Wort. Und wir müssen auch berücksichtigen, dass in Spanien die Arbeitslosenzahlen etwas mit Vorsicht zu genießen sind. Da sind wahrscheinlich relativ zu vielen anderen Ländern der Eurozone einige Leute mitgezählt, die anderswo nicht als arbeitslos gelten würden. Die spanischen Arbeitslosigkeitszahlen sind traditionell viel, viel höher als in fast allen anderen Ländern der Eurozone. Aber unabhängig von diesen Fragen, ob die Zahlen nun exakt vergleichbar sind, die Arbeitslosigkeit in Spanien ist weiterhin hoch. Sie ist deutlich runtergekommen. Im Nachgang der Euro-Krise hatte die Arbeitslosenquote einen Gipfel von 26,4% im Frühjahr 2013 erreicht. Da war auch ein kräftiger Bauboom geplatzt in den Jahren vorher. Das hatte kräftig zu dieser Arbeitslosigkeit beigetragen. Anschließend ist die Arbeitslosigkeit spürbar zurückgegangen. Beim Amtsantritt von Sánchez im Juni 2018 lag sie bei 15,2%. Unter Sánchez ist sie auf 12,7% jetzt zurückgegangen. Das hätte auch besser sein können. Die Bilanz der Reformen am Arbeitsmarkt, die Sánchez gemacht hat, ist ebenfalls ziemlich durchwachsen. Er hat einige Elemente der wachstumsfördernden Reformen der Vorgängerregierung, der konservativen Vorgängerregierung zurückgenommen. Er hat es andererseits aber auch erleichtert, dauerhafte statt nur temporäre, zeitlich befristete Arbeitsverträge anzubieten. Also die Zahl der zeitlich nicht befristeten Arbeitsplätze ist zuletzt deutlich gestiegen. Das ist gut, aber die Arbeitslosigkeit ist weiterhin viel zu hoch. Auch hier eine recht durchwachsene Bilanz für den Ministerpräsidenten Sánchez.
Auch das Nachbarland Portugal wird von einem Sozialdemokraten regiert. Wie hat sich Spanien im Vergleich zu Portugal entwickelt?
Also, wenn man auf die Wirtschaftsdaten kommt, würde man kaum denken, dass das Nachbarländer sind, Portugal und Spanien. Sie liegen nun auf einer Halbinsel, der Iberischen Halbinsel. Aber in den Wirtschaftsdaten sind sie meilenweit voneinander entfernt. In Portugal sieht es einfach gut aus, im Vergleich zu vielen anderen Ländern Europas, aber gerade auch im Vergleich zu Spanien. Wir hatten ja anfangs gesagt, dass die spanische Wirtschaft Stand jetzt etwa auf dem Niveau ist, das sie Ende 2019 unmittelbar vor der Pandemie hatte. Die portugiesische Wirtschaft ist bereits um 4,4 Prozentpunkte darüber hinaus und sie wächst auch in diesem Jahr wahrscheinlich etwas stärker als die spanische Wirtschaft. Bei Investitionen sieht es in Portugal besser aus. Beim privaten Verbrauch sieht es in Portugal besser aus. Bei der Arbeitslosigkeit sieht es in Portugal besser aus und wir können das lange fortsetzen. Und interessanterweise hat Portugal das geschafft mit geringeren Fehlbeträgen im Staatshaushalt als in Spanien. Man muss allerdings auch fairerweise dazu sagen, Portugal war in der Euro-Krise deutlich stärker unter Druck geraten als Spanien und hatte deshalb teilweise unter Anleitung der Kreditgeber von außen auch mehr Reformen durchgeführt und durchführen müssen. So wie andere Länder im Süden Europas, beispielsweise Griechenland, sehen wir halt in Portugal, dass die durch die Euro-Krise angestoßenen Reformen sehr viel bewirken. Anders als Spanien, das nicht zu den Wachstumsvorreitern insgesamt in den letzten Jahren in der Eurozone gehört, sind Griechenland und Portugal halt vorneweg.
Holger, auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass die Inflationsrate in Spanien im Juni auf nur noch 1,6% gefallen ist. Sie liegt damit weit unter der Rate von 6,8% für Deutschland und 5,5% für die Eurozone insgesamt. Woran liegt das? Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist doch für Spanien nicht anders als für Deutschland.
Ja, Klaus, das zeigt einmal mehr, dass die aktuelle Inflation recht wenig zu tun hat mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sie ist letztlich Ausdruck vor allen Dingen der Energiepreise und einiger anderer Effekte. Das sieht man in Spanien sehr deutlich. Wenn man vom Energiesektor absieht, ist die Inflationsentwicklung gar nicht so unterschiedlich zwischen Spanien und dem Rest der Eurozone. Aber bei Energiepreisen sieht es ganz anders aus. Warum ist das so? Auch Spanien hat einen sehr starken Anstieg der Energiepreise gehabt, vor allen Dingen der Strompreise. Aber in Spanien sind trotz vieler Regulierung für viele Haushalte die Strompreise der Haushalte wesentlich stärker an den Marktpreis für Strom gekoppelt. Das heißt, der Energiepreisschock, der kräftige Anstieg der Energiepreise nach Putins Angriff auf die Ukraine, hat Spanien viel eher getroffen als die meisten Haushalte in anderen Ländern. In Spanien war die Energiepreisinflation bereits im März 2022, kurz nach Kriegsbeginn, auf dem Höhepunkt. In der Eurozone und in Deutschland war der Höhepunkt der Energiepreisinflation erst im Oktober 2022. Mittlerweile sind die Preise für Energie in Spanien, die Haushalte zahlen müssen, kräftig rückläufig, weil ja auch am Markt die Strompreise zurückgehen. Aktueller Stand, also Stand Juni, letzte Daten, Energiepreisinflation in Spanien -25% im Vorjahresvergleich, in Deutschland +3%, in der Eurozone ein knappes Minus. Weil halt die Energiepreise für Haushalte, die zunächst kräftig gestiegen sind, jetzt schneller fallen als anderswo, ist die spanische Inflationsrate aktuell wesentlich unter der Inflationsrate in anderen Teilen der Eurozone. Für Deutschland kommt ja noch dieser Sondereffekt dazu mit dem Tankrabatt und dem 9-Euro-Ticket. Diese beiden Dinge haben ja vor einem Jahr bei uns das Preisniveau eine Zeit lang künstlich gedrückt und entsprechend ist jetzt, die Sachen sind ja längst ausgelaufen, der Vorjahresvergleich für Deutschland etwas höher, um etwa 1 Prozentpunkt höher, als es eigentlich der aktuellen Preisentwicklung entspricht. Denn jetzt haben wir nicht den preissenkenden Tankrabatt, das preissenkende 9-Euro-Ticket, das vor einem Jahr bei uns wirkte. Also wenn wir die aktuelle Inflationsrate Deutschland mit Spanien vergleichen, müssen wir auch sagen, dass unsere Inflation eigentlich um 1 Prozentpunkt höher ist, als es der zugrunde liegenden Entwicklung in Deutschland entspricht.
Holger, kommen wir jetzt zur Politik. Könntest du uns die aktuelle politische Stimmung in Spanien einmal erläutern?
Nun, politisch gesehen ist Spanien ein gespaltenes Land. Es gibt eine linke Bevölkerungshälfte etwa und eine eher rechte Bevölkerungshälfte von der politischen Meinung her gesehen. Der jetzige Ministerpräsident Sanchez regiert seit 2020 in einer Koalition mit der Linkspartei Podemos. Zusammen haben die beiden Parteien aber keine Mehrheit im Parlament. Sie sind angewiesen auf die Unterstützung von einigen Regionalparteien, vor allen Dingen auch der katalanischen und baskischen Regionalparteien, von denen einige gerade aus Katalonien durchaus separatistisch gestimmt sind, also die Unabhängigkeit Kataloniens wollen. Das ist in Spanien hoch umstritten, die Zusammenarbeit mit diesen Parteien, die ja eigentlich nicht für, sondern eher gegen Spanien sind, zumindest im Sinne dessen, dass sie mit ihren Regionen nicht in Spanien verbleiben möchten. Das ist hoch umstritten. Dazu kommt viel Streit um andere Fragen. Beispielsweise gab es in Spanien zwischenzeitlich unter Sanchez eine Reform des Sexualstrafrechts. Die war gut gemeint, aber grottenschlecht gemacht, sodass nach der Reform einige verurteilte Straftäter schneller freikamen, als vorher vorgesehen war. Das hat viel Staub aufgewirbelt. Auch in der Energiepolitik gibt es Unterschiede, die vielleicht manchem in Deutschland bekannt vorkommen mögen. Die jetzige Regierung setzt vor allen Dingen stark auf erneuerbare Energie, während die Opposition, die Konservativen, eher die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern möchten. Das sind Themen im Wahlkampf. Die eigentliche Wirtschaftspolitik spielt zwar auch eine Rolle, aber keine derart große.
Welche Parteien könnten bei einem möglichen Regierungswechsel in Spanien an die Macht kommen?
Nun, zurzeit regieren die Sozialdemokraten ja in einer Koalition mit einer Linkspartei Podemos. Diese Linkspartei ist nicht ganz, aber doch weitgehend verschwunden. Stattdessen gibt es ein neues Linksbündnis Suma. Der Stand ist, dass die Sozialisten derzeit in den Umfragen bei etwa 28% liegen, ihr Linkspartner, der neue, bei etwa 13%. Das dürfte nicht ausreichen für eine neue Koalition, wenn es so bestätigt wird. Es sind in Spanien etwa 46% der Stimmen notwendig für eine Mehrheit der Sitze im Parlament. Die konservative Opposition liegt bei 34%, die rechtsnationale Partei Vox bei etwa 13%. Die Konservativen würden am liebsten alleine regieren. Sie zieren sich etwas, über eine Zusammenarbeit mit Vox zu sprechen. Aber nach den Regionalwahlen haben wir gesehen, dass auf Regionalebene es jetzt vielfach zu einer Zusammenarbeit zwischen den Konservativen und den Rechtsnationalen gekommen ist. Wenn man also diese beiden zusammenrechnet, Konservative 34, Vox 13%, dann würden sie die 46% gerade überschreiten, die man braucht für die Mehrheit der Sitze. Aber ob das so kommt, ist unklar. Und ob das Bündnis dann wirklich stabil wäre, ist auch unklar. Also der politische Ausblick ist, sagen wir es mal so, offen mit gewissen Vorteilen für die Konservativen und einer gewissen Chance, wo etwas über 50%, dass die Konservativen gemeinsam mit den rechtsnationalen Vox anschließend eine Regierung bilden.
Holger, was würde ein möglicher Regierungswechsel für die spanische Wirtschaft bedeuten? Du hast gerade schon grundsätzliche Unterschiede in der Energiepolitik angesprochen. Allgemeiner gefragt, wie unterscheidet sich das Programm der Konservativen von dem der jetzigen Regierung?
Nun, der Kandidat der Konservativen, Alberto Feijóo, möchte als langweiliger, gemäßigter Technokrat regieren, hat er gesagt. Das wäre also kein großer Wechsel. Er möchte die Spanier nicht mit radikalen Kursänderungen verschrecken. Er möchte etwas deregulieren, das klingt gut. Er möchte Steuern vereinfachen und für Menschen mit niedrigen Einkommen sogar senken. Er möchte auch im Bereich der Unternehmenssteuern die Sache vereinfachen. Das wäre gut. Er ist für mehr Haushaltsdisziplin. Auch das wäre gut. Allerdings, wie üblich, das sagt sich in der Opposition im Wahlkampf wesentlich leichter, als es dann tatsächlich in der Regierung so ist. Also ich denke, alles in allem würde ein Regierungswechsel in Spanien wohl keine Folgen haben, die für die Wirtschaft spürbar nachteilig sind. Es könnte möglicherweise insgesamt gemessen am Wirtschaftsprogramm der spanischen Wirtschaft sogar hier und da einige Impulse verleihen, wenn nach den Sozialdemokraten jetzt einmal die Konservativen wieder an die Macht kämen. Schließlich waren die großen Erfolge Spaniens, die es dann zunächst gegeben hatte, beispielsweise unmittelbar nach der Eurokrise, waren die großen Erfolge Spaniens überwiegend unter einer konservativen Regierung erzielt worden.
Welche Maßnahmen sollte die Regierung Spaniens ergreifen, um weitere Investitionen anzulocken und die Wirtschaft zu stärken?
Nun, insgesamt würde ich da einfach das wiederholen, was wir gerade schon gesagt haben. Die generelle Stoßrichtung der Konservativen geht genau in die richtige Richtung. Deregulieren, Steuern vereinfachen, wo es möglich ist, Steuern senken und dabei versuchen, Haushaltsdisziplin zu wahren. Was im Zweifelsfall auch heißen kann, hier und da einige Subventionen zu streichen und stattdessen allgemein einfachere Steuersätze zu haben. Aber nochmals, so etwas sagt sich in der Opposition immer wesentlich leichter, als es dann im tatsächlichen Regierungsgeschäft umzusetzen ist.
Holger, falls die Konservativen an die Macht kommen, wären sie dazu sehr wahrscheinlich, du hast es eben schon mit Zahlen unterlegt, auf die Stimmen der stramm nationalistischen Partei Vox angewiesen. Was könnte das bedeuten?
Nun, ich denke, es würde sehr viel Lärm geben. Zunächst einmal innerhalb Spaniens, weil die Zusammenarbeit mit Vox, das ist halt etwas anrüchig, um es gelinde auszudrücken. Aber möglicherweise aus Sicht der Konservativen schwer zu vermeiden. Spanien hat keine Tradition der großen Koalition, wie es ja eigentlich naheliegen würde sonst, dass sich Wahlsieger, Konservative, wenn es denn so käme, eine Mehrheit suchen, wobei die beste, die stabilste Mehrheit halt die wäre mit den Sozialdemokraten, die den Umfragen ja nach klar die zweitstärkste Partei werden dürften. Also Vox dabei, entweder in einer formalen Koalition oder ja als Unterstützer einer Minderheitsregierung der Konservativen, das würde einiges an Staub aufwirbeln. Aber ich denke nicht, dass es die Wirtschaftspolitik erheblich beeinflussen würde. Bei Vox ist kein Wirtschaftsprogramm dabei, das man wirklich als abwegig charakterisieren müsste. Und wenn es hier und da einige merkwürdige Vorschläge gibt, das würden die Konservativen wohl schlicht und einfach nicht zulassen. In einigen anderen europäischen Staaten haben wir auch schon mal Rechtsnationalisten mitregiert, beziehungsweise sind teilweise an der Regierung. Beispiel aktuell Italien, wo die Rechtsnationalisten ja sogar die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stellen. Wir hatten das in Österreich, in den Niederlanden mehrfach gehabt, dass Rechtsnationalisten an der Regierung beteiligt war, ohne dass die Wirtschaft des Landes darunter großen Schaden genommen hätte. Bei Vox ist natürlich vor allen Dingen darauf zu achten, wie sie zur EU stehen aus europäischer Sicht. Sie sind dort EU-kritisch, möchten aber nicht den Austritt Spaniens aus der EU. Das haben die Rechtsnationalisten in vielen Ländern Europas gelernt, dass ein Austritt aus der EU nicht populär wäre und dass ein Spiel mit dem Gedanken eher Stimmen kosten würde. Und was den Konflikt mit Russland betrifft, die Unterstützung für die Ukraine, steht Vox ganz auf der westlichen Seite offenbar. Also auch das spricht dafür, dass wir zwar sehr viel Lärm haben würden, gerade in einigen Fragen der Kultur, dass wir in Spanien viel Lärm haben würden über den Umgang mit den Regionen Baskenland, Katalonien, aber eben keinen großen Schwenk in der Außenpolitik, keinen großen Schwenk in der Wirtschafts- und Europapolitik.
Damit gibst du mir schon das Stichwort zur letzten Frage, nämlich der Frage zur EU. Welche möglichen Auswirkungen könnte ein potenzieller Regierungswechsel auf die EU haben, beispielsweise auf die Diskussionen über Reformen innerhalb des Euroraums?
Aus EU-Sicht kommt diese vorgezogene Neuwahl in Spanien zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt. Spanien hat gerade die rotierende Präsidentschaft der EU inne, die ja alle 6 Monate wechselt. Und es könnte jetzt gut sein, dass mitten in dieser spanischen Ratspräsidentschaft dann das Spitzenpersonal, das dann in Europa die Verhandlungen leitet, einfach wechselt. Aber spielt das eine große Rolle? Wahrscheinlich auch nicht. Ob es beispielsweise zu einer Reform der EU-Fiskalregeln kommt und wie sie aussieht, das hängt weniger davon ab, wie die Diskussion moderiert wird. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie die Positionen von, sagen wir mal, Deutschland auf der einen Seite, Frankreich auf der anderen Seite oder den Niederlanden auf der einen Seite, Italien auf der anderen Seite, wie diese Positionen sich annähern. Also, ob es zu einer Reform der Fiskalregeln kommt und ob diese Reform sinnvoll sein wird, hängt vor allem davon ab, was sich in den einzelnen wesentlichen Hauptstädten der EU bewegt. In Den Haag, in Berlin, in Rom, in Paris und weniger davon, wie jetzt aus Madrid heraus die Diskussion moderiert wird. Ob es zu einer größeren Reform der EU-Fiskalregeln kommt oder ob es überhaupt zu einer Reform kommt, das wage ich Stand jetzt zu bezweifeln. Ich denke, die Rolle Spaniens dabei wird nicht so entscheidend sein, dass es davon abhängt, ob jetzt Spanien eine neue Regierung bekommt oder nicht, was dann bis Jahresende an EU-Debatte dabei entschieden sein könnte oder eben auch nicht.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir vorrangig über Wechselkurse. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.